Nehemia 1, 1 bis 11. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohns Hachalias. Es geschah im Monat Kislev, im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda, und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang, und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete Tag und Nacht für die Kinder Israels, deine Knechte, und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekennen, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, indem du sprachst, wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs.
Das, was wir im Buch Nehemia lesen, ist mit das Letzte, was im Alten Testament aufgezeichnet ist vor dem ersten Kommen Jesu Christi. Und wir leben heute kurz vor dem Kommen des Herrn zum zweiten Mal. Und wir finden in diesem Buch auch viele Parallelen, die auf die heutige Zeit übertragbar sind. Ich habe dieses Buch überschrieben, Gemeindebau in schwerer Zeit. Gemeindebau in geistig schweren Zeiten. Oder man könnte sagen, auch in geistig schwierigen Zeiten kann ich Gott treu dienen. Das sehen wir an Nehemia. Trotz der wiederholten Warnungen Gottes war das Volk Israel immer mehr in die Sünde geraten. Immer mehr hat Juda und das Nordreich, die 10 Stämme Israels, sich den Götzen zugewandt und sind zu Götzendienern geworden. Ich lese nur eine einzige Stelle aus Jeremia, Kapitel 2, 7 und 8. Sie lebten in den schrecklichsten Sünden und waren nicht mehr bereit, Buße zu tun. Das war die Zeit Nehemias. Und ich brachte euch in das fruchtbare Land, damit ihr dessen Früchte und Güter genießt. Und ihr kamt hinein und habt mein Land verunreinigt, und mein Erbteil habt ihr zum Gräuel gemacht. Die Priester fragten nicht, wo ist der Herr? Und die mit dem Gesetz umgingen, erkannten mich nicht. Die Hirten fielen von mir ab, und die Propheten weissagten durch Baal und liefen denen nach, die nicht helfen können. Obwohl Gott immer wieder Propheten zu ihnen gesandt hatte, immer wieder in ihr Leben hineingewirkt hatte, waren sie nicht mehr bereit, umzukehren und Buße zu tun. Und das war der Grund, dass Gott dann die Assyrer und die Babylonier gebracht hat. Zuerst 722 vor Christus kamen die Assyrer und haben die 10 Nordstämme von Israel eben mitgenommen und überall verstreut. Und Menschen haben sich angesiedelt in diesem Nordreich und da hat sich alles miteinander vermischt und daraus entstanden auch dann die Samariter. Und 100 Jahre später war es dann Babylon, die Babylonier und der Nebukadnezar, die nach Jerusalem kamen und diese Stadt völlig dem Erdboden gleichgemacht haben. Und es wurde fast eine menschenleere Stadt. Und sie mussten dann für 70 Jahre nach Babylon. Gott hat sie also, so wie er es vorausgesagt hatte, durch Jeremia 70 Jahre in die Gefangenschaft geführt, weil sie eben nicht Buße taten, weil sie nicht umkehrten. Und dann kam es unter Zerubabel, und zwar 538 vor Christus, zur ersten Rückführung des Volkes Israel aus Babylon. Und damals wurde der Tempel gebaut. Aber nach wenigen Jahren oder nach kurzer Zeit wurde der Tempelbau wieder eingestellt und die Menschen bauten an ihren Häusern. Und deshalb hat Haggai zu ihnen gesprochen, ihr baut, ihr wohnt in euren getäfelten Häusern, aber der Tempel Gottes, den baut ihr nicht. Und dann kam es 80 Jahre später unter Esra zur zweiten Rückführung, dem Schriftgelehrten. Und er war es dann auch, der das Wort Gottes wieder aufgeschlagen hat, der durch das Wort Gottes zu dem Volk gesprochen hat. Und dann kam es zur Umkehr, zur Buße, zur Erneuerung des Volkes. Aber dann ging es wieder abwärts geistlich. Und deshalb kommt jetzt unter Nehemia sozusagen die dritte Rückkehr. Denn Jerusalem hatte den Tempel wieder gebaut, aber die Stadtmauer lag in Schutt und Asche, die Tore waren nicht eingesetzt. Und das war jetzt die Aufgabe von Nehemia, als er zurückkehrt, die Mauer wieder zu bauen und die Tore wieder einzusetzen. Und deshalb sage ich, das, was wir jetzt im Buch Nehemia lesen, das hat von diesem Überrest Israels, hat eine ungemeine große Wichtigkeit für uns heute. Wir können so viel aus diesem Buch lernen. Ich hatte ja mir vorgenommen, im Sommer mich mit Endzeit und so weiter zu beschäftigen, aber das hat nicht irgendwie funktioniert. Ich habe mich immer wieder mit dem Buch Nehemia beschäftigt und deshalb möchte ich auch ein paar Mal über dieses Buch Nehemia jetzt predigen. Warum? Das Buch Nehemia kann uns wirklich ermutigen und trösten. Denn der Name Nehemias bedeutet, der Herr tröstet. Ist das nicht merkwürdig? In einer finsteren Zeit, in einer gottlosen Zeit, in einer Zeit des Abfalls, tröstet Gott. Und baut Gott. Und wirkt Gott. Und das ermutigt mich einfach, zu sehen, was Gott hier Großes tut. In einer geistigen, finsteren Zeit baut der Herr Jesus Christus heute seine Gemeinde. Aber, und das werden wir ganz deutlich sehen, damit Jesus Christus seine Gemeinde bauen kann, bedarf es Männer wie Nehemia. Da bedarf es heute, dass wir die Realität sehen, wie sie ist. Wenn wir die Realität nicht wahrnehmen, können wir nicht mitbauen. Wenn wir die Realität nicht wahrnehmen, können wir nicht priesterlich dienen, wie es Nehemia getan hat. Und menschlich betrachtet war die Lage zu dieser Zeit absolut hoffnungslos. Oder nicht? Nehemia Kapitel 1, Vers 3. Und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern der Stadt Jerusalem sind niedergerissen und ihre Tore sind mit Feuer verbrannt. Das war die Situation, wie sie wirklich war. Und wenige Kapitel später, oder man kann sagen, wenige Wochen später, geschieht etwas Unfassbares. Nehemia Kapitel 8 steht im Vers 10 am Ende. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig, darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Vers 17 am Ende, und sie hatten sehr große Freude. Wie kam es, von dieser hoffnungslosen Situation zu dieser großen Freude, die überall hin sichtbar wurde. Wie kam es dazu? Und genau das kann heute geschehen. Aber wisst ihr, wer das erleben kann? Der Überrest, die, die entkommen waren. Und es gibt nur wenige, die entkommen sind. Das Buch zeigt uns also in einem Schattenbild, wie es wirklich möglich ist, auch in der heutigen Zeit, in dieser geistig finsteren Zeit, Gemeinde Jesu zu bauen. Allein dieser Begriff, dass ich sage, in einer geistig finsteren Zeit, sehe ich alles zu negativ? Da würden mir einige schon widersprechen. Und wenn wir an diesem Punkt widersprechen, können wir keine Mauer bauen. Können wir nicht priesterlich dienen. Wer diese Realität, die wirklich heute vorhanden ist, nicht sieht, der ist unbrauchbar für das Reich Gottes. Und das muss uns bewusst werden. Es geht mir jetzt überhaupt nicht darum, jetzt alles negativ darzustellen. Aber es geht darum, die Realität zu sehen, wie sie ist. Und dann kann ich priesterlich dienen. Dann kann Mauer gebaut werden. Dann kann Jesus Christus verherrlicht werden. Und dann wird die Freude überall sichtbar werden. Wir sehen hier, wie die Erweckung beginnt. Wie beginnt denn die Erweckung? Dadurch, dass Nehemia die Realität hört. Von wem? Vers 2 nochmal. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda, und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Wer sind denn die, die entkommen waren? Das ist der Überrest. Von was sind sie denn entkommen? Die, die entkommen sind, das ist die wahre Gemeinde. Die sind entkommen. Und wenn ich es jetzt geistig übertrage, von was sind sie denn entkommen? Sie sind entkommen dem Gericht Gottes. Das sind die, die der Herr übrig gelassen hatte. Und heute gibt es auch ein kleiner Rest. Hört sich auch schon negativ an, gell? Kleiner Rest von Entkommenen. Die, die wirklich wiedergeboren sind. Die sind dem Gericht Gottes entkommen. Wir lesen mal eine Stelle aus dem Neuen Testament. 1. Thessaloniker, Kapitel 1. Und das ist schon ein zentrales Thema, das heute ungemein wichtig ist. Wer sind denn die, die wirklich entkommen sind? In den Gemeinden sitzen heute und in den Kirchen sitzen heute viele Menschen, die glauben an Gott. Sie sind aber nicht entkommen, weil sie nicht wahre Buße getan haben. 1. Thessaloniker, Kapitel 1. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus dem Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet vor dem zukünftigen Zorn. Bekehrt. Was ist denn bekehrt? Habe ich auch mal irgendwann die Hand gehoben und bejaht, was Gott sagt? Aber hier sind Menschen, die Thessaloniker, die haben sich von den Götzen abgewendet hin zu Gott. Und das sieht man im Leben. Das sieht man ganz deutlich, dass sie sich nicht mehr niederwerfen vor den Götzen. Dass sie sich nicht mehr niederwerfen vor den Götzen dieser Welt, sondern vor Gott niederwerfen. Sich unterwerfen, ihn als Herrn annehmen. Und dann sieht man, dass sie dem lebendigen Gott dienen. Dass ihr Leben ein sichtbares Zeichen ist für Gottesdienst. Ja, was ist denn Gottesdienst? Das, was wir heute Morgen machen? Gottesdienst ist, dass ich mein Leben auf den Altar lege und sterbe. Das ist Gottesdienst. Steht im Wort Gottes, Römer 12. Und wenn ich nicht täglich meinem Eigenleben sterben will, dann ist das kein Gottesdienst. Und das sind die, die entkommen sind. Und die haben eine Botschaft. Die, die entkommen sind, die haben eine Botschaft. Schau mal hin, Nehemia, schau hin. Dort in Jerusalem, da ist ein Elend. Und man sieht, sie erwarten den Sohn Gottes. Sie leben in der Erwartung, Jesus Christus kommt wieder. Und das prägt ihr Alltag. Morgen könnte der Tag sein, an dem Jesus wiederkommt. Stimmt das? Deshalb lass uns heute Gott verherrlichen. Lass uns heute Gemeinde Jesu bauen, aber nicht so wie viele andere. Ihr dürft mich gern kritisieren, wenn ich heute zu negativ über andere bin. Es geht mir darum zu begreifen, nicht ich baue Gemeinde, nicht wir bauen Gemeinde. Jesus Christus baut seine Gemeinde. Wie denn? Mit Nehemia. Hat Nehemia gesagt, ich baue die Mauer wieder auf? Hat er das gesagt? Niemals. Gott schickt ihn dorthin. Und wenn wir alle miteinander die Gemeinde Jesu mitbauen wollen, dann müssen wir erst einmal entronnen sein von dieser Welt. Abgesondert von dieser Welt. Wir sind herausgerissen aus diesem bösen Weltlauf, herausgerissen, um in das Licht Gottes gestellt zu werden. Und wir sind jetzt Lichtträger für diese Welt. Das sind die, die entkommen sind. Und die erzählen dem Nehemia etwas ganz Schreckliches. Gehen wir nochmal zurück. Nehemia, Kapitel 1. Wisst ihr eigentlich, wie viele, und ich sage es jetzt ganz deutlich, ungläubige Menschen mitbauen wollen im Reich Gottes? Wie oft man ja gar nicht so deutlich fragen darf, ist er eigentlich wiedergeboren? Wenn man heute jemand die Frage stellt, erzähl mal, wie bist du zum Glauben gekommen? Wie? Was willst du eigentlich von mir wissen? Da wird man manchmal negativ angesprochen darauf. Das geht auch dich im Grunde nichts an. Ich kenne eine Schwester, die wurde ganz massiv angegriffen, weil sie in einem Kreis gefragt hat, wie bist du eigentlich zum Glauben gekommen? So, was macht man denn jemand öffentlich bloßstellen? Das waren Antworten. Das ist unfassbar, oder? Ist das Schönste, was es gibt, wenn ich erzählen darf, wie ich zum Glauben gekommen bin? Gestern wurde ich auch ganz spontan aufgefordert, mein Zeugnis zu geben. Das freut mich, wenn ich Zeugnis geben darf, wie das damals war. Da müsste doch das Herz aufleuchten. Verstehen wir? Und da müssen wir beginnen. Ist jemand wiedergeboren, wenn er im Reich Gottes mitarbeiten will? Und ich sage, unsere Schule, die christliche Schule ist Reich Gottes. Da müssen wir jemand prüfen, ist er wiedergeboren? Wo nimmst du dir das Recht her zu prüfen, ob der wiedergeboren ist? Verstehen wir, da beginnt schon. Und diese Menschen hier, die übrig geblieben waren, die haben eine Botschaft. Was für eine? Eine traurige Botschaft. Sie kommen und sagen, hier in Jerusalem, da ist ein großes Unglück, da ist Schmach, da ist Elend, die Mauern sind niedergerissen, das geistliche Leben liegt brach, der Feind kann rein und raus marschieren, wie er nur will. Der hat kein Hindernis. Und was macht Nehemia? Der ist betroffen. Vers 4. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Das ist die Realität. Und wisst ihr, was mich so sehr ermutigt? Hier beginnt jetzt der Weg. Genau hier beginnt der Weg. Und wir sehen, dass der Weg damit beginnt. Nicht, dass der Nehemia über irgendjemand schimpft und klagt und jammert und was weiß ich alles, sondern es beginnt mit Buße. Er hört. Und das, was er hört, versteht Nehemia. Und deshalb tut er Buße. Er tut nichts anderes. Er tut Buße. Er betet. Und was betet er? Und das ist das, was mich so anspricht an diesen Nehemia. Der hat nicht mit irgendjemand gesprochen. Der hat nicht mit diesen, die gekommen waren, sein Bruder, der gekommen war, und die Brüder, die anderen, spricht er, sondern er betet vor Gott. Und das bekenne ich ganz offen, ganz ehrlich. Wie oft spreche ich zuerst mit vielen anderen? Und jammere über alles Mögliche, was ich da höre. Aber hier ist ein Mann, der betet. Und er tut Buße. Und er hat Gottesfurcht. Er ist betroffen. Und da sehen wir, dass die Neubelebung des Volkes Israel, das geistliche Leben in Jerusalem, die Mauer, die gebaut wird, damit beginnt, dass hier ein Mann ist, der geistig reagiert auf das, was er hört. Der dann beginnt, priesterlich zu dienen vor Gott. Und das Buch Nehemia zeigt mir, wie ich ganz persönlich in der Zeit des Abfalls, in der wir leben, von Gott gebraucht werden kann als ein Werkzeug, das wieder da ist, um die Mauer zu bauen. Priesterlich zu dienen. Und dann werden später die Tore eingesetzt und da stehen Wächter davor. Ja, müssen überhaupt Mauern gebaut werden? Das ist schon eine große Diskussion, oder? Es gibt ein Buch eines Gläubigen, der hat geschrieben, Gemeinde ohne Mauern. Das ist schon die Frage, brauchen wir Mauern? Für was brauchen wir eigentlich Mauern? Lesen wir mal eine Stelle, 2. Korinther. Ich meine, wir könnten jetzt über vieles natürlich nochmal sprechen drüber. Ist das eigentlich notwendig? Was verstehen wir darunter? Ich meine, das ist auch wichtig. Was verstehen wir darunter? Eins ist ganz eindeutig, die Mauer von Jerusalem, die musste gebaut werden. Warum? Um den Tempel zu schützen. Die Jerusalemer Mauer musste gebaut werden, um den Tempel zu schützen. Lest mal ein Buch über die Zeit 70 nach Christus, wo das römische Heer vor der Stadtmauer stand. Das war für die, die noch ein Funken von Gottesfurcht hatten, unglaublich, unfassbar. So, das hat sie zu Tode betrübt, sage ich mal, als sie wussten, jetzt kommt der Moment, wo der Römer, der Heide, in den heiligen Tempel Gottes tritt. Das war für sie fast schlimmer wie alles andere. Die Heiden betreten den Tempel. Jetzt kein Missverständnis. Ich freue mich über jeden Ungläubigen, der da reinkommt. Aber ist uns wirklich bewusst, was es bedeutet, wenn die Heiden, die Ungläubigen, in diesem Tempel machen, was sie wollen, mitarbeiten, um das geht es. Und hier steht 2. Korinther 6, Vers 14, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was ist das Licht für Gemeinschaft mit Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Und wir können jetzt 10 Gläubige hier hinstellen und wir werden 10 verschiedene Meinungen haben, was das bedeuten könnte. Das ist mir völlig bewusst. Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit den Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln, und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus. Wo hinaus? Von ihnen und sondert euch ab. Geht hinaus dort, wo ein Ungläubiger mitarbeiten darf. Geht hinaus dort, wo finstere Mächte mitwirken. Wo Geistliches und Finsteres geschieht. Geh hinaus. Das sind noch nicht meine Worte. Das ist meine Auslegung. Wenn ich in der Sünde lebe, und das ist euch allen bewusst, dass ich sündige und ich Buße tue, dann müsst ihr mich hinaus tun aus diesem Haus Gottes. Dann muss ich hinaus. Warum? Entweder ist der heilige Gott hier oder die Sünde. Nochmal, wenn ich in der Sünde lebe und mich nicht korrigieren lasse, dann muss ich diese Gemeinde verlassen. Das müsst ihr bewirken, dass ich da hinauskomme. Sonst wird Christus draußen sein. Stimmt das? Ist das wahr? Oder sage ich was Falsches? Wenn ich hier vorne stehe und etwas Falsches lehre, was gegen das Wort Gottes gerichtet ist, dann müsst ihr eingreifen. Oder nicht? Und das meine ich mit Mauer bauen. Nicht die Tür zunageln, dass kein Ungläubiger reinkommt. Also ja nicht. Die Mauer spricht ganz eindeutig von der Absonderung, von allem Unreinen, von allem, was nicht mit Christus Gemeinschaft haben kann. All das muss draußen bleiben in der Gemeinde, aber noch viel mehr und zuallererst bei mir in meinem geistlichen Leben. In meinem geistlichen Leben muss alles draußen bleiben, was gegen Christus gerichtet ist. Warte mal, ich werde den Vers nachher nochmal lesen an einer Stelle. Ich lese aber jetzt schon mal, Kapitel 7, Vers 1. Weil wir nun diese Verheißungen haben, und jetzt könnte man sich mit all den Verheißungen beschäftigen, die wir haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Weil wir Geliebte sind, weil wir Verheißungen haben, so reinigen wir uns von allem Unreinen. Und das zeigt, dass wir bestrebt sind, in der Heiligkeit voranzuschreiten, in der Art und Weise, wie wir Gott immer näher kommen, in Gottesfurcht. Ohne Gottesfurcht werden wir keine Mauer bauen. Ohne Gottesfurcht werden wir niemals Gott priesterlich dienen. Und das zeigt Nehemia Kapitel 1 ganz deutlich. Ohne Gottesfurcht keine Mauer. Die Mauer, die Gott will. Warum brauchen wir Tore? Warum brauchten die damals in Jerusalem Tore? Der Nehemia macht später die Tore zu für alle, die da drin Waren verkaufen wollten am Sabbat. Er hat die Tore schließen lassen. Er hat einen Torwächter hingestellt, hat gesagt, die bleiben am Sabbat draußen. Am Sabbat wird nichts verkauft. Und so brauchen wir heute Wächter, die an Toren stehen, die sie aufmachen, wenn es notwendig ist, und zumachen, wenn es notwendig ist. 1. Petrus 5, Vers 8 sagt, der Teufel wacht, und ihr seid nüchtern und wacht. Wacht, denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht, wen er verschlingen kann. Der Teufel muss da draußen bleiben. Glaubt ihr wirklich, dass der Teufel da draußen steht? Glaubt ihr wirklich, dass da einer steht und sagt, ich bin der Teufel? Das ist doch das Problem. Ich habe gerade ganz kurz und geschwind daheim eine Zeitschrift in die Hand bekommen heute Morgen. Da gibt es ein neues Buch, Die Hütte. Ganz bekannt scheinbar, millionenfach verkauft und so weiter. Das ist der Teufel. Darf ich mir das so sagen? Ich habe nur ganz kurz reingelesen. Aber das Wenige, was ich gelesen habe, das war so eindeutig. Versteht ihr? Das muss da draußen bleiben. Und deshalb muss jemand da stehen, der sagt, stopp, das bleibt draußen. Aber wir distanzieren uns aber ganz deutlich vor denen, die die Mauer selber hochziehen. Und vor denen, die die Tore zunageln, dass sie mehr reinkommen, wir distanzieren uns von jedem sektiererischen Absonderung, die es genauso gibt im Reich Gottes. Das heißt, die nur die Bibel verwenden für ihre eigenen Ideen, die sie haben. Es gibt im Reich Gottes Gemeinden, die sondern sich ab in einer Art und Weise, wie es die Bibel überhaupt nicht kennt. Und das ist sektiererisch. Und das ist genauso falsch. Und jetzt den richtigen Weg zu gehen. Ne? Also ihr merkt, wir haben den richtigen Weg. Ne? Das sagst du gerade. Ne? Merken wir, wie schwierig das manchmal ist? Es gibt die eine Seite, die haben gar keine Mauern, und die anderen, die nageln alles zu. So wie bei der Arche Noah, habe ich mir das immer vorgestellt. Gott hatte eine Tür. Aber die nageln die eine Tür noch zu, dass niemand mehr raus und niemand mehr rein kann. Das wollen wir nicht tun. Obwohl die Mitarbeit im Reich Gottes nie einfach war, hat man den Eindruck, heute ist es irgendwie ungemein schwer. Warum? Damals hat man den Eindruck, es hat sich alles nur auf Jerusalem konzentriert und um Jerusalem außenrum. Und heute ist es so vielfältig geworden, wo soll man eigentlich noch anfangen? Und trotzdem sage ich, der gleiche Gott, der damals etwas Großes bewirkt hat, etwas Herrliches bewirkt hat, ist das nicht der gleiche von heute? Und er ist fähig und mächtig, uns den Weg mit Freude, das sage ich wirklich an dieser Stelle, uns mit Freude den Weg gehen zu lassen, um das Werk, das er für uns vorbereitet hat, zu vollenden. Es gibt überhaupt keinen Grund zu resignieren, keinen Grund, die Flinte ins Korn zu werfen und keinen Grund zu sagen, ach, hat doch alles keinen Wert. Aber es ist so wichtig, dass wir beginnen, Gemeinde Jesu mitzubauen, so wie Gott es uns zeigt. So wie der Heilige Geist in unserem Herzen wirkt und so wie unsere Berufung es uns zeigt. Nicht jeder ist ein Lehrer, nicht jeder ist ein Seelsorger, nicht jeder ist ein Prediger, nicht jeder ist ein Missionar, nicht jeder hat die Berufung, Kinder anzuleiten im Wort Gottes, nicht jeder kann Geschwister im Krankenhaus besuchen und seelsorgerlich so wirken, dass sie auferbaut werden. Das kann nicht jeder, da gibt es Gaben dafür. Natürlich sollen wir jeder den im Krankenhaus besuchen, das ist ja gar keine Frage. Hoffentlich, vergessen wir das nicht. Jeder ist ein Zeuge Jesu Christi, aber es gibt berufene Evangelisten. Und jetzt gilt es darum, dass jeder an seinem Platz steht. Kapitel 4 Nehemia, da wird jeder an den Platz gestellt, dort wo er hingehört. Aber es ist die Frage, ob ich baue im Reich Gottes, Ob ich ein lebendiger Stein bin, der von Gott brauchbar ist. Und darum geht's jetzt. Nehemia 1, Vers 3. Ich sag's nochmal, dort in der Provinz waren sie im großen Unglück und in Schmach. Die Mauern der Stadt Jerusalem sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Was heißt das? Dieses Volk Israel damals, die waren uneins. Die waren nicht eine Einheit. Die waren sich nicht eins darüber, wie es weitergeht. Sie lebten zum Teil in Feigheit vor dem Feind, in Genusssucht, nur auf sich selber bedacht. Es ist Realität, dass sie wirklich dieser Stadt offen gelassen haben. Sie waren nicht mehr bereit, die Mauer zu bauen. Und sie waren nicht mehr bereit, den Feind draußen zu halten. Sie haben sich sogar verschwägert. Der eine Priester hat sich sogar verschwägert mit dem Feind. Das war die Realität, wie sie wirklich war. Und deshalb war es verhältnismäßig leicht, dass dieser Feind tun konnte, was er wollte. Diese ehemals prächtige Stadt Jerusalem, dieser herrliche Tempel, sie waren nur noch ein schwaches Abbild von dem, was Gott eigentlich wollte. Wie reagierte jetzt Nehemia? Was tut er? Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte, und er trug Leid etliche Tage lang, und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Wie hat er reagiert? Da kann man nichts machen, oder? Die sind doch selber schuld. Was habe ich eigentlich damit zu tun, dass die da in Jerusalem in Schmach sind und da alles so im Elend ist? Ich habe hier eine hohe Vertrauensstellung beim König, die kann ich unmöglich aufgeben. Selbst wenn ich wollte, wie soll ich das eigentlich machen? Ich kann da nicht einfach dort nach Jerusalem ziehen. Und vor allen Dingen, wo sollte ich die lange Zeit hernehmen, um dorthin zu reisen und dort die Mauer wieder aufzubauen? Und eigentlich müsste er wissen, ich bin eigentlich gar kein Architekt. Hat er Nehemia das gelernt, so eine Mauer zu bauen? Oder war er vorher auf einer Bibelschule? Oder war er vorher auf einem Rhetorikkurs, um alles zu lernen, was er so braucht? Er hätte auch denken können, so eine Reise da nach Jerusalem, das wird ganz schön gefährlich, oder? Wie werden die reagieren, wenn ich da hinkomme? Was wird der Feind dann tun? Wollen die überhaupt, dass ich dorthin fahre? Aber ich bin überzeugt, es gibt viele andere, die sind viel besser. Die haben viel mehr Fähigkeiten wie ich. Ich musste gerade gestern Abend denken, ich habe mich noch unterhalten mit meinem jungen Bruder und hat auch so seine Zweifel immer zum Ausdruck gebracht. Er war verunsichert etwas, so seine Zweifel, ob er das schafft oder nicht schafft. Da habe ich ihm auch gesagt, bist du bereit? Bist du offen dafür? Der Herr ist mächtig, an dir, an mir ein Werk zu tun. Bin ich überhaupt bereit? Und solche Argumente könnten wir jetzt endlos weiterführen, die hören sich doch gut an, oder? Ich, was kann ich schon tun? Ich allein. Na gut, es gibt noch ein paar. Was soll das gegen diese Masse? Was können wir heute schon noch tun an dieser gottlosen Welt? Das ist doch völlig unmöglich. Merken wir, wie wir schon im Ansatz auf das, was wir hören, schon reagieren? Ich gebe ehrlich zu, immer wieder an der Anfangsphase, wenn ich über Mission nachgedacht habe, habe ich immer ein Argument gehabt. Ich bin eigentlich überhaupt nicht sprachbegabt. Also ich bin froh, dass ich Deutsch kann und ein paar Worte Englisch kann. Aber wenn mich manchmal jemand Englisch sprechen hört, ich mache es immer dann, wenn mich niemand hört von euch, dann lächeln einige. Aber seht ihr, das ist ein Argument, das bedeutet, Herr, es gibt viele andere, die sind viel sprachbegabter wie ich. Merken wir, schon ist die Grenze. Könnte es sein, dass daran schon vieles scheitert? Schon an diesen Argumenten, es geht ja gar nicht, ist unmöglich. Bei Nehemia lesen wir gar nichts davon, dass er irgendwie ein Argument bringt, es geht nicht, ich kann nicht, ich will nicht. Was tat Nehemia, bevor er losstürmt? Ist er überhaupt losgestürmt? Wisst ihr, es gibt ja das andere Beispiel, man hört irgendeine Not und dann gibt's schon die ersten, die losstürmen. Ich bin genau der richtige Mann. Also ich mache das, Herr. Also wenn alle untreu sind, aber ich werde in den Riss treten für dich. Versteht ihr? Das wäre genauso verkehrt. Er hat aber auch nicht resigniert und hat nicht gesagt, es hat keinen Wert, sondern er tut etwas. Was tat er, bevor er nach Jerusalem reist? Was macht er, bevor er die Arbeiter, jeden einzelnen Arbeiter an den richtigen Platz stellt? Bevor der Feind ihn angreift und massiv von Weg abbringen will? Was tut er, bevor die Mauer gebaut wird? Er weinte. Als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin und weinte. Er hat gehört und er hat geweint. Was bedeutet das? Nachdem er gehört hat, hat er geweint. Was bedeutet das? Es bedeutet, er hat verstanden. Und ich glaube und ich merke bei mir manchmal, dass ich höre und nicht verstehe. Denn wenn ich verstehen würde, müsste ich manchmal traurig sein und weinen. Ich merke manchmal, dass Menschen und Geschwister mir was erzählen, und es geht völlig an mir vorüber. Warum? Und das sage ich mit einem traurigen Herzen. Warum geht es an mir vorüber? Weil ich manchmal beschäftigt bin, so beschäftigt bin mit vielen möglichen Dingen, dass ich gar nicht höre. Und der Nehemia, dem ging's hervorragend beim König, oder? Der hat auch eine gute Vertrauensstellung beim König. Der hätte auch, ja, okay. Aber er hörte. Und weil er hörte und verstand, hat es ihn betroffen gemacht. Es hat ihn einfach traurig gemacht, das, was er hörte. Warum wurde Nehemia ein brauchbares Werkzeug in der Hand Gottes? Warum konnte er später so einen klaren und eindeutigen Segensweg gehen? Warum hat er später Vollmacht und Autorität? Warum? Warum hat er sich nicht nur, oder hat er sich überhaupt, auf seine Intelligenz verlassen, auf seine eigene Kraft verlassen, auf seine eigenen Fähigkeiten verlassen? Hier steht, was Nehemia tut. Und jetzt die Frage. Wir sind kein Nehemia. Wir können auch sagen, wir sind kein Paulus. Wir sind schon gar nicht Jesus Christus. Was können wir schon tun? Ich behaupte jetzt, wir können alle das Gleiche tun, was hier steht. Als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Genau das ist sicher ein ganz, ganz großer Mangel im Reich Gottes. Jetzt frage ich mich, wo soll ich eigentlich die Zeit hernehmen, um etliche Tage zu weinen, zu trauern? Wo soll ich eigentlich die Zeit hernehmen? Wurden eigentlich den Nehemia die Zeit hergenommen? Ich weiß nicht, wie das ging. Der stand vor dem König. Ich glaube auch nicht, dass er den ganzen Tag geweint hat, aber er hat etliche Tage geweint. Mir fällt immer wieder da das Beispiel ein von Hiob, seinen Freunden, die 7 Tage da gesessen sind und haben mit ihm getrauert. Nehemia hatte keine Schuldzuweisungen gemacht. Er hat nicht irgendjemand angeklagt. Er hat nicht geschimpft, sondern er weinte. Er trug Leid. Er war traurig. Warum war er traurig? Warum hat er geweint? Weil er den großen Unterschied sah und erkennen konnte, wie es wirklich war und wie es hätte sein sollen. Weil er diesen Unterschied kannte. Und das ist das, was ich meine jetzt auch. Wenn ich ganz genau sehen könnte, wie Gott es möchte heute mit uns als Gemeinde, mit uns als Einzelne, und dann die Realität wahrnehmen würde, müsste es mich betroffen machen. Sehen wir jetzt an dieser Stelle die Parallelen für die heutige Zeit? Wollen wir uns mal ein paar Gedanken machen, was heute Realität ist? Das sind sicher nur ein paar wenige Beispiele, nur ein paar wenige, die uns helfen können. Wir müssen begreifen, Gott möchte heute, dass Mauern gebaut werden. Bei mir persönlich. Bei mir fängt es an. Bei mir muss eine Mauer gebaut werden und ich brauche Tore, die auf und zu gehen. Ich persönlich. Aber auch, in der Gemeinde. Und jetzt muss uns klar werden, jeder Einzelne von uns wird gebraucht. Jeder. Sicher gibt es einen Nehemia, der oft vorangeht, aber es werden alle gebraucht. Durch Nehemia wird das Werk wieder begonnen und viele arbeiten mit. Und wenn wir dann sehen in diesem Buch, wie die arbeiten, das sollte uns wirklich ermutigen und anspornen. Wie steht es eigentlich heute mit meiner Mauer von der Trennung der Welt zur Welt? Wie sieht es in meinem geistigen Leben mit der Trennung zur Welt aus? Sind die Tore, meine Augentore, meine Ohrentore geschlossen, wenn es sein muss, wenn das Bösartige dieser Welt kommt? Wie steht es mit meiner Mauer der Hingabe zu Gott? Mit meiner Mauer wegen meinem Gebetsleben und meinem Bibellesen? Ich habe es gestern Nachmittag erwähnt und bezeugt. Ich tue es auch hier nochmal. Ich hatte in den Wochen vor den Ferien eine unglaubliche Müdigkeit fürs Gebet. Ich habe mir so schwer getan, wenn ich allein war, zu beten, ganz normal zu beten. Ich hatte mir so schwer getan, mit meiner Frau zusammen zu beten. Und es war ein Kampf über die ganzen Ferien hinweg, dass das ganz langsam wieder besser wurde. Aber ich musste erst mal erkennen, so kann es nicht weitergehen. Ich musste erst mal betroffen sein, traurig sein über mein eigenes Gebetsleben, wenn ich allein war. Ich habe jeden Tag gebetet. Keine Frage. Aber wie? Und diese Mauer muss ich erst mal wahrnehmen. Und darüber muss man weinen, betroffen sein und Buße tun. Warum war es so? Weil diese Augentore und vielleicht die Ohrentore sehr viel mehr geöffnet waren, wie sie hätten geöffnet sein sollen. Wisst ihr, dass es uns manchmal überhaupt nicht interessiert, ob das so ist oder nicht? Sind wir doch mal ehrlich? Liegen diese Mauern im Lichte Gottes gesehen nicht manchmal in Trümmern bei uns? Da beginnt's doch. Hier beginnt es doch. Und es ist doch der Feind, der es schafft, uns immer wieder durch diese Tore in eine falsche Richtung zu führen. Schließen wir wirklich die Augen, die Ohren und jetzt noch etwas viel mehr, die Herzenstür vor den Dingen dieser Welt, die uns von Christus wegführen. Wir haben diese Woche über 1. Johannes 2 gesprochen, Vers 15. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Denn das, wenn wir die Welt lieben, dann ist die Liebe des Vaters nicht in uns. So steht es da. Der Johannes kennt ja keinen Zwischenstufe. Er kennt nur entweder oder. Entweder ist die Liebe zur Welt in uns, nicht zu der Natur, sondern zu den Bösartigkeiten dieser Welt, oder die Liebe des Vaters. Treibt uns diese Erkenntnis auf unsere Knie. Für mein eigenes geistiges Leben. Hier müssen Mauern gebaut werden. Ist uns eigentlich bewusst, dass Mauern gebaut werden müssen für unsere Kinder, Jugendliche und für die Menschen da draußen? Von was werden die Menschen und diese Jugendlichen und diese Kinder geprägt? Von was werden sie geprägt? Das ist Realität. Sehen wir das? Von was diese Welt heute geprägt wird? Von einer Gottlosigkeit, oder? Von einem antichristlichen Geist, von einer Zuchtlosigkeit, von einer Zeit, wo Autorität verpönt ist, wo Gehorsam kein Thema mehr ist. Davon wird die Welt geprägt. In den meisten Schulen hat Gott abdanken müssen, er ist draußen vor der Tür. Wo wird noch ein biblisches Bild von Gott vermittelt? Wenn schon, wie in diesem Buch, ein völlig falsches Gottesbild geprägt wird. In einem christlichen Buch wird ein völlig falsches Gottesbild geprägt. Wie viel mehr dann in dieser Welt? So, das ist Realität. Und das meine ich jetzt damit, manchmal interessiert mich das kaum. Ich denke fast gar nicht drüber nach manchmal. Und das sollte mich auf meine Knie treiben. Denkt mal an die sexuelle Entartung. Wir haben gerade gestern Abend, wo wir Nachrichten gehört haben, ich wiederhole den Satz nicht, weil da gefallen ist, was es heute alles gibt an Perversionen, das wird im Radio weitergegeben, das ist unglaublich, das ist einfach unfassbar. Das kann man sich nicht mehr vorstellen. Und das ist Realität. Und jetzt gilt es, nicht zu klagen, nicht zu jammern, nicht zu resignieren, sondern zu sagen, das ist es. Und jetzt gehe ich auf meine Knie und bete. Was denn? Und wenn wir jetzt Jugendscharbeit machen oder Jugendarbeit machen oder in der Schule mit Schülern arbeiten, dann sollten wir erst einmal trauern. Dann sollten wir weinen vor Gott und so sagen, Herr, greif du ein. Oder nicht? Wenn ich diesen Kindern, Jugendlichen, heute helfen will, muss ich die geistige Realität sehen, wie sie ist. Und wenn wir mit offenen Augen hören und sehen, was in der Gemeinde Jesu heute möglich ist, dann müssten wir doch darüber auch erschrecken. Und jetzt geht mir gar nicht darum, bei uns, bei denen, sondern allgemein, nur allgemein, erstmal im Reich Gottes, was ist heute alles möglich geworden? Ist nicht der Zeitgeist dieser Welt schon in die Gemeinde Jesu eingedrungen? Nicht überall, Gott sei Dank. Aber ansatzweise kommt es immer mehr. Immer weniger wird in der Gemeinde Jesu die Heiligkeit Gottes vermittelt, die Heiligkeit Gottes und die Gottesfurcht vermittelt. Deshalb erschrecken manche gar nicht mehr, wenn das Wort Gottes verkündigt wird. Wenn man so alte Bücher liest und alte Biografien liest, da sind manche Menschen manchmal an dem Pfeiler gestanden und haben geschrien, Gott, hilf mir, nach einer Predigt. Die haben geweint vor Gott. Die haben geschrien, rette mich. Ja, warum denn? Weil dort der Zeitgeist nicht eingedrungen war zu diesem Augenblick. Heute fühlen sich die Ungläubigen wohl in den Gemeinden. Aber es muss immer, und ich sage jetzt nicht, dass jede Predigt das Gericht Gottes beinhalten muss, überhaupt nicht. Das wäre völlig falscher Ansatz. Aber ab und zu, wenn ein Ungläubiger bei uns regelmäßig kommt, ab und zu muss er eine schlaflose Nacht haben. Weil das Wort Gottes ihn in seinem Herzen getroffen hat und ihm gezeigt, dass er ein verlorener Sünder ist. Und deshalb werden wir immer mehr, wird die Gemeinde Jesu immer mehr geprägt vom Denken und vom Handeln dieser Welt. Deshalb übernimmt man die Methoden dieser Welt und meint, damit Gott dienen zu können. Das ist das fremde Feuer, das schon im Alten Testament im dritten Buch Mose geschrieben steht. Das ist ein fremdes Feuer und dafür entstand Tod für die Söhne Elis. Stellen wir nicht mit Erschrecken fest über die Verführung, Verflachung und Vermischung, die heute in der Gemeinde Jesu da ist. Sehen wir diese niedergerissenen Mauern, dass der Mensch immer mehr im Zentrum steht und immer weniger Jesus Christus. Und jetzt mal nochmal ganz konkret für uns. Macht es uns traurig? Sehen wir, dass manche Geschwister immer seltener in die Gemeinde kommen? Nehmen wir wahr, hören wir, verstehen wir, dass es Geschwister gibt, die immer mehr die erste Liebe verlassen haben. Dass ihr geistiges Leben zum Stillstand kommt, sehen wir das? Merken wir es? Dass es Geschwister gibt, die sich nicht absondern, die falschen Lehren hinterherhängen. Schau mal, damals in Jerusalem, das kann man sehr gut vorstellen, waren Steine, totes Material, das irgendwo auf dem Boden rumlag oder die zerbrochen waren. Das konnte jeder, der dorthin ist, der konnte sehen, die Mauer ist niedergerissen. Aber heute sehen wir das so nicht, oder? Oder außer wenn das Gebäude da abgerissen wird, dann sehen wir, dass das äußere Gebäude nicht mehr steht. Aber wir sind ja keine toten Steine. Schlag mal 1. Petrusbrief auf. Kapitel 2. Und das ist jetzt vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Ansatz. Vers 4. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Wir sind keine toten Steine, sondern wir sind lebendige Steine. Und lass an dir geschehen, dass diese lebendigen Steine aufgebaut werden, damit, was dieses geistliche Haus funktionieren kann, dass wir als ein heiliges Priestertum geistliche Opfer darbringen können. Und Nehemia hat geistliche Opfer dargebracht, dadurch, dass er begonnen hat zu beten. Das Gebet ist ein geistliches Opfer vor Gott. Sehen wir die niedergerissenen Mauern? Dass oft nur wenige zum Gebetskreis kommen, zum Brotbrechen kommen, zur Bibelstunde kommen. Sehen wir diese Steine, die nicht da sind, diese lebendigen Steine, die absolut notwendig sind, damit die Lücken geschlossen sind. Wenn ich nicht am Sonntagmorgen in die Gemeinde gehe oder am Dienstag in die Bibelstunde gehe, dann ist ein Riesenloch da. Dann ist ein Riesenloch da. Und es ist nicht gleichgültig, ob ich da oder nicht da bin. Jetzt kann man sagen, ach, ist das wirklich so wichtig, dass ich da jedes Mal da bin? Als die Mauer gebaut wurde, stand jeder an seinem Platz und es war keine einzige Lücke. Jeder arbeitete an einem bestimmten Platz, Teil für Teil haben sie gebaut. Und genau das ist ein Riesenmangel geworden im Reich Gottes. Und jetzt, meine Frau hat mich schon korrigiert, nicht jammern, nicht klagen, nicht schimpfen, beten, beten. Wir müssten wieder beginnen, wenn wir das wahrnehmen, dass es so ist, auf die Knie gehen und beten. Aber es müsste uns tief traurig machen. Es müsste uns tief betroffen machen. Wenn Menschen, die durch das Blut Jesu gerettet sind, das nicht tun, was in der Apostelgeschichte steht. Wir wünschen uns so sehr den Segen Gottes. Wir wünschen uns so sehr, dass Jesus Christus verherrlicht wird. Hier steht es ganz deutlich, ganz klar, in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und im Brotbrechen und den Gebeten. Gemeinschaft. Wie oft sehnen wir uns danach nach Gemeinschaft mit Geschwistern außerhalb dieser normalen Stunden? Wie oft ist es uns fast gleichgültig, was mit dem links oder rechts ist? Aber damals hat es bewirkt, dass alle Gott lobten. Da war großer Segen auf diesem Zusammenkommen. Da war wirklich eine Einheit, ein Herz und eine Seele. Sie haben alles miteinander geteilt. Warum? Weil die Mauern aufgebaut waren, genau in diesem Bereich. Die Mauer stand. Schaut mal, wenn ich den einen Punkt noch rausgreife, wenn man heute die Lehre zu sehr in den Mittelpunkt stellt, wird man oft angegriffen, ihr immer mit eurer Lehre. Aber überlegt mal, wenn die Mauer der Lehre zum Beispiel da niederliegt, dann weiß ich gar nicht, was Gott unter Liebe versteht. Da begreife ich gar nicht, was er unter Gnade versteht, was er unter Nachfolge versteht, unter Heiligung versteht, unter Gottesfurcht versteht. Es wäre mal interessant, eine Umfrage zu machen, was verstehst du unter Gottesfurcht? Lesen wir das Alte Testament und streicht euch nur mal an, wo das Wesen Gottes, nur das Wesen Gottes beschrieben wird. Und ich streiche mal immer an, wenn er war zornig. Ist das das Wesen Gottes? Er war gnädig. Natürlich ist das das Wesen Gottes. Sein Grimm, sein Zorn war über dem Volk Israel. Und er hat sie gerichtet. Und er hat sie geliebt. Merken wir immer diese zwei Seiten? Und ich muss wirklich begreifen, Gottes Furcht bewahrt mich vor was? Vor der Sünde. Und Nehemia, vielleicht gehen wir doch nochmal kurz zurück, Nehemia Kapitel 1. Ich lese es nochmal schnell, dass wir es deutlich vor Augen haben, wie Nehemia gebetet hat. Vers 5, ach Herr, du Gottes des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott. Ihr könnt immer selber darauf achten, wann haben wir schon mal so ein Gebet begonnen? Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott. Ach Herr, du Gott des Himmels, du liebender und gnädiger Gott. Das habe ich schon öfters gehört. Im Vers 11 heißt es, ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten, und lass doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. deinen Namen zu fürchten. Und uns wurde systematisch die Gottesfurcht ausgetrieben. Hier ist ein Mann, der hat Gottesfurcht. Sage nochmal, Nehemia hörte, er verstand, er sah mit seinen geistigen Augen die Realität, die Mauern, die niedergerissen sind, und darüber hat er geweint. Und es war ein Mann, der in Gottesfurcht gelebt hat. Lest doch mal Jesaja 6. Als Jesaja die Heiligkeit Gottes sieht, wenn hier die Heiligkeit Gottes uns vor Augen gestellt wird, wenn wir selber in der Bibel die Heiligkeit Gottes lesen, dann müsste es die Wirkung haben, dass ich erst einmal selber Buße tue über mein eigenes Leben. Damit beginnt alles. Nehemia hat hier Buße getan über seine Sünde. Ich weiß nicht, was für eine Sünde er begangen hat, aber er sagt, ich und meines Vaters Haus haben gesündigt. Er hat die Sünde des Volkes bekannt, des Volkes Israel bekannt. Damit beginnt es, wenn ich Gottesfurcht habe, wenn ich die Heiligkeit Gottes vor Augen habe, dann werde ich Buße tun. Schlagt mal Sprüche, Kapitel 8 auf. Vers 13. Da steht ganz deutlich, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Das bedeutet, wenn ich beim Bibellesen wirklich, also ich persönlich erst einmal beim Bibellesen darauf achte, wie die Heiligkeit Gottes beschrieben wird, wie Gott ist, dann müsste es dazu führen, wenn das in meinem Herzen ist, dass ich mich fürchte zu sündigen. Denn ich weiß genau, Gott wird niemals die Augen zudrücken für irgendeine Sünde. Und wenn die Gottesfurcht in mir ist, dann hasse ich das Böse, nicht die Menschen. Es geht nicht darum, irgendwelche Geschwister oder irgendwelche Menschen, die Bösartigkeiten tun, zu hassen. Überhaupt nicht. Wir sollen sie lieben. Aber das, was sie tun, zu hassen. So hat Jesus Christus auch getan. Kapitel 16, Vers 6 im Sprüche. Durch Gnade und Wahrheit wird Schuld gesühnt. Und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Jetzt versuchen wir nochmal zu überlegen. Es geht darum, die Realität zu sehen. Es geht darum, dass Mauern gebaut werden. Es geht darum, dass die Gemeinde Jesu gebaut wird. Und jetzt bin ich überzeugt davon, dass kein wiedergeborener Christ einfach nur sündigt von jetzt auf nachher. Das hat eine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte kann sein, dass mir das Wort Gottes nicht mehr so wichtig ist. Es kann sein, dass ich mir nicht bewusst bin, ich bin ein lebendiger Stein im Reiche Gottes und deshalb mein Leben einfach so dahin lebe. Und es müsste uns eigentlich traurig machen, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, um zu beten. Dann erwarten wir von Gott Großes, dass er Wunder wirkt. Erwarten wir wirklich, dass er Wunder wirkt? Schon da müssen wir uns manchmal überlegen, wie gehe ich zur Gebetsstunde. In dieser Gesinnung, Herr, wir können die Mauer nicht bauen. Wir können die Welt nicht verändern. Wir können diese Kinder nicht zu dir führen. Aber du, welche Sehnsucht treibt mich im Herzen, mit meinen Geschwistern zusammen zu beten? Was für eine. Und schon da beginnt der Feind, unsere Augen, unsere Ohren, unsere Herzenstür in eine andere Richtung zu lenken. Ich weiß, dass es immer wieder Hindernisse gibt. Wie sehr sollten wir traurig sein, wenn es Geschwister gibt, die keine Sehnsucht haben, beim Brotbrechen dabei zu sein. Warum? Dort wird Jesus verherrlicht. Und das ist die Grundlage, die absolute Grundlage für ein Leben im priesterlichen Dienst. Ohne das fehlt etwas absolut massiv Gravierendes. Es ist im Grunde Sünde vor Gott. Wisst ihr warum? Es steht geschrieben, tu dies zu meinem Gedächtnis. Das ist der Wille, der Befehl Gottes. Wenn ich es nicht tue, mein ich, müssen wir unsere Sünde bekennen. Betet ohne Unterlass. Wenn ich es nicht tue, dann sollte ich das bekennen. Als Sünde. Das ist übertreiblich, gell? Was sagt das Wort Gottes? Versteht dann, da haben wir eine Not und das muss uns immer wieder neu bewusst werden und sagen, Herr, vergib mir. Und ich merke in meinem ganzen eigenen Leben, viele dieser Dinge, die ich hier anspreche, das ist auch mein Problem. Bloß ich will mich wieder aufschrecken lassen und Buße tun, damit Gott etwas tun kann, durch mein Leben, durch unser Leben. Und oft sind wir so oberflächlich da drin und sagen, ach, es geht halt nicht. Natürlich gibt es 1000 Gründe. Nehemia hätte sagen können, was ich nach Jerusalem, was soll das? Sondern selber gucken, wie sie klarkommen. Ich lebe mein Leben vor Gott beim König. Und so können wir als Gemeinde sagen, auch uns, bei uns geht alles wunderbar, alles schön. Was interessieren mich die anderen? Nein. Der Bruder gestern Abend, mit dem ich noch lange gesprochen habe, ich sprach auch davon, sind wir bereit zu beten, Herr, sende mich. Das war irgendwo so ein Beispiel. Dann sagt er, ich habe ein Haus und soll ich jetzt dafür beten, dass der Herr mich frei macht von dem Haus? Und ich sage, das musst du wissen. Aber bringst du die Grundbereitschaft mit? Und jetzt für mich bringe ich die Grundbereitschaft mit, wirklich das zu tun, was hier steht, Buße zu tun. Die Grundbereitschaft, mich dem Herrn völlig zur Verfügung zu stellen, damit er mich auf irgendeine Weise, egal auf welche Weise, gebrauchen kann. Wo ist die Grundlage dafür? Dass ich die Heiligkeit Gottes vor Augen habe. Dass ich bereit bin, Buße zu tun in meinem eigenen Leben. Dass ich vor Gott liege und bete, während andere am Strand liegen. Was können wir heute Morgen lernen? Was können wir durch das Buch Nehemia lernen? Eine Seite, mal ganz deutlich, ein paar wenige Beispiele zu nennen, was Realität ist. Realität ist auf der einen Seite traurige Dinge, auf der anderen Seite das Herrliche, dass Gott heute noch Wunder tut. Verstehen wir dieses Spannungsfeld? Wir sehen auf der einen Seite Realität, wie sie ist, und wir sehen auf der anderen Seite, dass Gott der Allmächtige, der Ewige, der liebende und gnädige Gott seine Gemeinde baut. Es gibt einen Überrest, der ihm treu dient. Und jetzt möchte ich zu diesem Überrest gehören, die nicht mit dem Strom dieser Welt mitschwimmen, die einfach so träge dahin plätschern bis und warten, bis die Wiederkunft Jesu ist oder die Entrückung. Die einfach sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Und es bedeutet, mich im Lichte Gottes zu sehen, wie ich wirklich bin. Dass ich manchmal so oberflächlich bin, so träge bin, manchmal gar nicht bereit bin, den Weg des Herrn zu gehen. Es hat für mich, sag's nochmal, wirklich Wochen gebraucht, dass ich manchmal morgens in meinem Zimmer da oben bin und ich wusste nicht, was ich beten soll. Es mir so schwer gefallen ist zu beten. Und jetzt momentan ist es wieder völlig anders, völlig anders. Aber es hat eine ganz lange Zeit gebraucht und das hat mir das Buch Nehemia gezeigt. Er weinte und trauerte tagelang. Und ich habe nicht irgendjemand die Schuld gegeben dafür, gar niemand, sondern mir ganz allein. Hesekiel 22. Ich habe mich immer, vielleicht bevor ich das lese, auch heute Morgen nochmal überlegt, soll ich die Dinge sagen, wie ich sie jetzt gerade gesagt habe, oder hätte ich nicht mehr nur dafür beten sollen? Das war so ein Spannungsfeld, in dem ich drin stand. Allgemeiner bleiben oder es vielleicht auf ein paar Punkte zuzuspitzen. Ich glaube, ich neige dazu, viel zu viel über viele Dinge zu reden, wo es gar nicht notwendig ist. Man sollte viel mehr wie Nehemia beten und warten, bis der Herr was tut. Dort, wo Sünde ganz offen zutage kommt, da sollte man es sagen. Aber bei vielem sollten wir lernen, viel dafür zu beten und nicht zu sprechen. Vor allen Dingen nicht zu jammern, vor allen Dingen nicht zu verurteilen. Aber hier sagt Gott etwas. Hesekiel 22, Vers 29. 22, Vers 29. Das Volk des Landes ist gewalttätig und begeht Raub. Es unterdrückt die Armen und Bedürftigen und den Fremdling misshandelt es gegen alles Recht. Und ich suchte unter ihnen einen Mann, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten könnte für das Land, damit ich es nicht zugrunde richte. Aber ich fand keinen. Findet er in unserer Mitte Jemand, der für ihn in den Riss tritt, dass die Mauer gebaut werden kann. Und ich bin froh, dass es hier so viele Geschwister gibt, da freue ich mich wirklich drüber, wo man sieht, die wollen dem Herrn von ganzem Herzen dienen. Das darf man wirklich so sagen. Ob es jetzt evangelistisch ist, ob es wirklich seelsorgerlich ist, ob es wirklich ist, dass man mitbaut in der Verantwortung, in der Gemeinde, das ist wirklich wunderbar zu sehen. Aber insgesamt die Not ist groß. Der Herr fragt auch heute, wo ist jemand, der mit mir in den Riss tritt, der für mich da ist, um die Mauer zuzumauern. Da schüttete ich meinen Zorn über sie aus, rieb sie auf im Feuer meines Grimmes und brachte ihren Wandel vor ihren Kopf, spricht Gott, der Herr. Welche Elemente werden wir sehen im Buch Nehemia? Wir sahen schon, es beginnt mit einem Mann, der die richtige Herzenseinstellung hat. Und dieses Werk wird dann getan. Ich möchte die Verse nur vorlesen. Ich möchte nichts dazu sagen, da werden wir später dazu kommen. Nehemia Kapitel 4, Vers 7. Und das ist das Wunderbare, nachdem Nehemia dann diesen Weg geht. Da steht, da stellte ich das Volk nach ihren Geschlechtern an die tieferen Stellen hinter den Mauern, an die offene Plätze und stellte sie auf mit ihren Schwertern, Speeren und Bogen. Und ich besah es und machte mich auf und sprach zu den Vornehmsten und zu den Vorstehenden und dem übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen, vor dem Feind nämlich, gedenket an den großen, furchtgebietenden Herrn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen, eure Häuser. Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, da kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Und von jedem Tag an geschah es, dass die Hälfte meiner Diener an dem Werk arbeitete, während die andere Hälfte mit Speeren, Schilden, Bogen und Brustpanzern bewaffnet war und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Juda, das an der Mauer baute. Und die Lastträger, die aufluden, verrichteten mit der einen Hand die Arbeit, während sie mit der anderen die Waffe hielten. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert an die Seite gegürtet und baute so. Der Schofernhornbläser aber stand neben mir. Vers 15. So arbeiteten wir an dem Werk, während die eine Hälfte die Speere hielt, vom Aufgang der Morgenröte bis zu dem Hervorkommen der Sterne. Und sprachen zu jener Zeit zum Volk, ein jeder bleibe mit seinem Diener über Nacht in Jerusalem, damit sie bei Nacht Wache halten und bei Tag die Arbeit verrichteten. Und weder ich, noch meine Brüder, noch meine Diener, noch die Männer der Wache in meinem Gefolge zogen unsere Kleider aus. Jeder hatte seine Waffe bei sich und Wasser. Ist das nicht beeindruckend? So müsste es heute sein und sollte es auch heute sein und kann es heute sein. Die Herzensaugen von Nehemia waren geöffnet. Er war betroffen über den Zustand des Volkes Gottes. Er tat Buße vor Gott. Er hatte Gottesfurcht. Und er war bereit, sich in den Dienst stellen zu lassen. Als dann Gottes Stunde kam, sagt der König, Nehemia, geh. Er baut mit dem Volk zusammen die Stadtmauer wieder auf. Die Tore werden wieder eingerichtet. Das Wort Gottes wird wieder gelesen. Sie tun Buße, das Volk tut dann Buße. Und sie reinigen sich von allem Unreinen. Und dann ist die ganz große Freude in dieser Stadt. Und so kann auch heute große Freude sein in unserer Mitte. Wann? Wann haben wir vollkommene Freude? Wann? Erster Johannes, Kapitel 1, steht es geschrieben. Das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft habt mit uns und mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit ihr vollkommene Freude habt. Aus der Gemeinschaft mit Gott, aus der Gemeinschaft unter uns, entsteht vollkommene Freude. Und Gemeinschaft mit Gott kann ich nur haben, wenn alles andere, was gegen Gott gerichtet ist, alles Finstere, alles Böse draußen bleibt, dann ist Christus drinnen und dann haben wir Gemeinschaft. Und wenn ich jetzt Ganz kurz nochmal heute Morgen dran, denkt ans Brotbrechen, wo unsere Augen ganz, ganz deutlich auf Christus gerichtet waren. Es gibt kaum eine größere Freude, wie diesen Blick zu haben, dass Jesus Christus für mich gekommen ist, um für mich Sünder zu sterben. Es ist kaum eine größere Freude, mit Geschwistern zusammen den Namen des Herrn zu erheben. Gibt es noch eine Steigerung? Je nachdem. Ob meine Herzenstore, Augentore, Ohrentore geschlossen oder geöffnet sind für die Welt. Ob die Mauer der Absonderung da ist oder nicht da ist. Und es wird ein ewiger Kampf bleiben, bis ich diese Erde verlasse. Kämpfen wir miteinander? Sind wir miteinander bereit, priesterlich zu dienen? Damit der Name Gottes, der Name Jesu Christi verherrlicht werden kann. Und diese Zeit, in der wir leben, braucht Geschwister, Brüder wie Schwestern, die sich von ganzem Herzen Gott hingegeben haben. Die vor Gott weinen, während andere Feste feiern. Denken wir einmal drüber nach. Und denken wir einmal über dieses Buch Nehemia nach. Das kann uns und soll uns und muss uns ermutigen, trösten, anspornen, nicht niedermachen. Aber ich muss die Realität nennen, wie sie ist. Ich kann nicht die Augen zumachen vor dem, was Wirklichkeit ist. Nehemia weinte über die Realität, die er hörte. Verstand und Begriff. Wollen wir noch zusammen beten? Herr Jesus Christus, ich möchte dir von Herzen danken, dass du es bist, der bis zum heutigen Tag Gemeinde baut. Du bist es, der bis heute Großes und Wunderbares tut, der Herrliches tut. Herr Jesus Christus, hilf du mir zu begreifen und zu verstehen, dass du jeden Einzelnen von uns gebrauchen willst. Aber Herr, lass mich auch verstehen und begreifen, dass es damit beginnt, dass ich erkenne, wie es bei mir aussieht, in meinem eigenen Leben aussieht. Es ist immer leicht, andere zu richten, andere zu verurteilen, auf andere zu zeigen. Herr Jesus, hilf mir und hilf du uns allen, dass wir wirklich erkennen, was Realität ist heute. Ich möchte dich bitten, dass du mir und uns hilfst, wirklich vor dir zu liegen, während andere irgendwie die Welt genießen. Hilf mir und hilf uns zu weinen über das, was wir manchmal sehen und hören. Lass uns betroffen sein und lass uns wirklich ringen vor dir. Ich möchte dich bitten, dass auch ich mehr und mehr wieder begreife, wie heilig und gerecht, dass du bist. Aber auch begreifen, dass du ein gnädiger, barmherziger und liebender Gott bist, der mich und uns gebrauchen will, damit Großes geschieht in dieser Welt. Wir wissen nicht, wie diese Wahl heute ausgeht. Wir wissen nicht, ob es immer finsterer wird. Aber wir wissen eins, dass du der Herr bist, der darüber steht. Und der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Aber Herr, hilf du mir und auch uns, dass wir unser Leben immer wieder neu auf den Altar legen. Dass wir wirklich bereit sind, die Augen zuzumachen vor all diesen Dingen dieser Welt. Dass wir einfach unsere Freude haben an dir. Und auch hier in unserer Gemeinde soll wirklich deine Freude im Mittelpunkt stehen. Du sollst verherrlicht werden, du sollst groß gemacht werden. Es darf niemals um Menschen gehen, niemals um unsere Vorstellungen, unsere Meinungen, sondern wirklich nur um deine Ehre, um deine Verherrlichung, damit wir wirklich mit Freude dir entgegentreten können am Tag deiner Wiederkunft. Amen.